Kapitel aus Johannes 2, ab Vers 1. Am dritten Tag fand in Kana in Galiläa eine Hochzeit statt. Die Mutter von Jesus nahm daran teil und auch Jesus war mit seinen Jüngern dazu eingeladen. Als während des Festes der Wein ausging, sagte seine Mutter zu ihm: Sie haben keinen Wein mehr. Frau, in was für eine Sache willst du mich da hineinziehen? Entgegnete Jesus. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Da wandte sich seine Mutter an die Diener und sagte: Tut alles, was er euch aufträgt. In der Nähe standen 6 Wasserkrüge aus Stein, wie sie von den Juden für zeremonielle Waschungen benötigt wurden. Jeder von ihnen fasste etwa 100 Liter. Jesus sagte zu den Dienern: Füllt die Krüge mit Wasser. Sie füllten die Gefäße bis zum Rand. Dann befahl er ihnen: Nun schöpft etwas und bringt es dem Küchenmeister. Sie taten das, und als der Küchenmeister von dem Wasser, das Wein geworden war, gekostet hatte, rief er den Bräutigam. Er wusste ja nicht, woher der Wein kam. Nur die Diener, die das Wasser geschöpft hatten, wussten davon. Er sagte zu ihm: Jeder bringt doch zunächst den guten Wein auf den Tisch und setzt erst dann den weniger guten vor, wenn die Gäste schon betrunken sind. Aber du hast den guten Wein bis jetzt aufgehoben. Dieses Wunderzeichen in Kana in Galiläa war das erste, das Jesus tat. Damit offenbarte er seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn.
Vielmal, Friska. Irgendwo in Indien oder in China hat ein grosses Fest stattfinden. Ein Hochzeitsfest. Aber das Brautpaar war leider sehr arm. Darum haben sie in die Einladung hineingeschrieben: Jeder soll bitte eine Flasche Reiswein mitbringen. Und ganz dort am Anfang, dort soll ein grosses Fass stehen und dort können sie dann ihren Reiswein hineinschütten. Und so sollen alle miteinander zusammen zu einem frohen Fest beitragen. Klammerbemerkung: Reiswein ist durchsichtig. Und wo alle zusammen versammelt gsi sind, schöpfen die Serviererinnen aus dem Fass. Und wie sie jetzt alle zusammen aufs Brautpaar anstoßen und trinken, da versteinern alle Gesichter. Jeder hat nur Wasser im Glas. Was ist echt passiert? Echt vielleicht eine Verwandlung von Wein in Wasser? Also gab vielleicht umgekehrt wie die Geschichte, die Priska vorgelesen hat. Die Auflösung ist viel einfacher, wenn auch ein bisschen traurig. Was ist passiert? Jetzt, wo jeder das Wasser im Glas da hinein schmeckt, auf dem Gaumen hat, bereut wohl jeder seine Gedanken. Der Gedanke: Ach komm, die eine Flasche Reiswein, die eine Flasche Wasser, die ich stattdessen bringe und dann da reingüsse, das merkt doch kein einziger. Leider haben alle zusammen so gedacht. Und alle wollten auf Kosten der anderen mitfeiern. Und so ist leider das grosse, tolle Fest bald zu Ende gsi. Es kommt keine Freude auf, wenn man guten Wein erwartet und dann nachher im Glas fades Wasser hat. So kann man nicht wirklich feiern. Im Johannesevangelium, wo wir jetzt da gerade sind, Da findet also in Kana, da im Norden von Israel, findet das Fest statt. Ihr seht es. Da ist zwar kein Wasser im Glas, aber eben leider auch kein Wein mehr in der Küche. Und das war ein ganz grosses Problem. Der Wein ist ausgegangen. Also das war schon ungefähr der fürchterlichste Gedanke. Das fürchterlichste, was einem passieren konnte. Ein absoluter Albtraum für jeden Gastgeber. Wir haben nichts mehr anzubieten. Die Vorräte sind leer. Das Hochzeitsfest droht einen unguten Verlauf zu nehmen. Was für eine Blamage! Und wie peinlich ist das? Überall wird man darüber reden, was da passiert ist und wie man dann da steht. Und was das für ein Start in eine Ehe soll sein. Puh! Ich denke, das ist eine Erfahrung, die man wahrscheinlich auch in unserem eigenen Leben schon ein bisschen kennt. Dass uns im übertreiten Sinn der Wein ausgeht. Dass unsere Hände plötzlich leer werden. Dass wir in unserem Leben plötzlich, dass es nicht mehr so läuft, wie wir es eigentlich geplant hatten. Und dann ist dann nicht nur ein Fest in Gefahr, sondern vielleicht auch die Zukunft. Und das macht Angst. Das macht Sorgen. Und Fragen, wie geht es weiter? Und wer kann uns jetzt da noch helfen? Es geht ja schließlich nicht nur um ein Fest, sondern um das ganze Leben. Jetzt in dieser Geschichte, die wir gehört haben, erfahren wir, dass Maria von der Not von dem Brutpaar gehört hat. Ich weiss nicht, vielleicht ist sie verwandt gewesen oder vielleicht einfach gut bekannt miteinander. Jedenfalls, Maria ist sehr praktisch veranlagt. Sie marschiert, sie geht zu Jesus, der auch bei dem Fest dabei ist, und sagt, sie haben kein Wein mehr. Das hätte wohl sollen heissen, tu doch etwas. Besorg doch diesen Leuten, was sie brauchen. Siehst du nicht, dass jetzt da langsam alles den Bach abgeht? Vielleicht war auch Panik dabei gewesen. Es wird nicht lange, niemals. Keine Chance. Jedenfalls, sie möchte gern Jesus dazu bewegen, dass er sozusagen in die Bresche springt. Sie weiss, er kann das. Er soll das Fest retten. Er soll alles wieder in die Ordnung bringen. Und wisst ihr, ich habe Maria ganz gut verstanden. Das wünschen wir uns doch manchmal auch, dass Gott kommen möge. Und dass er uns aus unserem Schlamassel raushilft. Dass er unser Problem löst. Aber damals, auf dieser Hochzeit, weist Jesus Maria zurück. Seine Worte könnte man vielleicht frei ungefähr so übersetzen. Was geht dich das an, was ich tue? Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Hä? Das könnte hart tönt haben. So, kümmere dich nicht um die Sachen, die dich nicht angehen. Oder vielleicht hat es auch anders tönt, vielleicht hat es auch beruhigend tönt. Diese Sorge kannst du mir überlassen. Diese Sorge, ob es langt, ob es fest, ob das Leben gelingen wird, vielleicht auch beides, kannst du mir überlassen. Ein bisschen ist aber die Reaktion von Jesus schon gerade ein bisschen zäh. Sie stößt eigentlich auch manchmal, kommt mir so ein bisschen vor den Kopf. Sein Verhalten ist ein bisschen wie ein Sprung in dem Bild vom immer verständnisvollen, freundlichen Helfer, wo wir uns so etwas von Jesus machen. Vielleicht hat Maria das nötig gehabt. Vielleicht heute mir auch. Damit wir verstehen, wem wir eigentlich gegenüberstehen mit unserem Drängen. Und im Folgenden sehen wir, dass Jesus durchaus die Notsituation verstanden hat. Und dass er auch hilft. Aber Jesus lässt sich nicht vorschreiben, was er, wann und wie soll jetzt machen. Auch noch mit noch so schönen Worten und auch mit noch so schönen Gebet nicht. Die Antwort von Jesus könnte man vielleicht auch so auf den Punkt bringen. Wer bin ich und wer bist du? Das ist so ein bisschen die Antwort von Jesus auf den Hinweis von der Maria. Und darin hören wir auch die Frage vom Schöpfer an seine Geschöpfe. Wer bin ich und wer bist du? Aber Jesus lässt Maria mit dieser Zurechtweisung nicht stehen. Er signalisiert deutlich, dass er weiss, um was es geht. Und dass er auch weiss, um was es dem Brutpaar, was es denen geht. Und er weiss auch, um was es für uns geht. Er sieht nämlich tiefer. Und er wird helfen, aber zu seiner Zeit. Seine Worte, ja, schon herausfordernd. Ich weiss nicht wirklich, wie Maria mit dieser Antwort umgegangen ist. Aber nach allem, was sie macht, wenn ich ihr so zuschaue, dann merke ich, dass sie nicht enttäuscht war. Sie hat sich nicht beleidigend zurückgezogen. Sie hat auch die Angelegenheit nicht selber in die Hand genommen und ist sozusagen ins Nachbardorf gerannt und hat irgendwie geschaut, wie man vielleicht noch die ein oder andere Weinflasche könnte auftreiben. Ihres Handeln zeigt, dass sie etwas verstanden hat und dass sie Jesus vertraut. Maria war offen für das Wort von Jesus. Sie war offen genug, um seine Worte so zu verstehen, dass da drin eigentlich eine Einladung ist. Nämlich die Einladung, vertrau mir. Ich werde handeln, vertrau mir. Maria hört die Einladung und sie geht darauf ein, sie nimmt sie an. Und indem sie das macht, geschieht eine erste Verwandlung, nämlich bevor irgendein Wässerli zu Wein geworden ist, geschieht schon eine andere Verwandlung. Ihre Angst und ihre Sorgen verwandeln sich in Vertrauen, in Zutrauen. Jesus wird handeln, er wird etwas machen. Sie kann jetzt glauben, dass die ganze Sache, dass er die irgendwie lösen wird, auf seine Art. Und mit dem Vertrauen geht sie zu den Dienern und macht sie vorbereiten auf das, was Jesus noch wird machen für das Wort von Jesus, will sie sie vorbereiten. Sie möchte gern, dass sie Jesus auch vertrauen. Und darum sagt sie zu ihnen, tut, was er euch sagt. Sie hat noch keine Ahnung gehabt, was er sagt. Was jetzt geschieht, finde ich, ist sehr spannend. Und ich glaube, dass wir da ganz entscheidende Sachen daraus lernen können. Das sind 6 grosse, ungefähr 100 Liter fassende Krüge. Die haben es gebraucht für die typische damals nötige jüdische Wäschige. Und Jesus geht also zu diesen Jüngern, die in dieser Not nicht wissen, was sie machen, und er fordert sie auf, etwas zu tun. Und zwar etwas, was sie jeden Tag gemacht haben, nämlich Wasser holen und einfüllen. Also etwas, wo sie einen Haufen davon hatten, Wasser. Das sollen sie nehmen und da in die leeren Krüge füllen. Also eigentlich nichts Besonderes. Aber ihr müsst euch jetzt vorstellen, die Diener haben ja gewusst, im Haus fehlt Wein, nicht Wasser. Sie hätten vielleicht können fragen, was soll das Ganze bitte schön? Das Wasser, das hilft uns jetzt nicht, was du uns da sagst. Sie hätten sich auch weigern und sagen, los guter Mann, aber das ist jetzt einfach Zeitverschwendung. Wir gehen lieber ins nächste Dorf und versuchen irgendwie ein bisschen Wein aufzutreiben. Aber dann wären die Kühe leer geblieben. Und das Fest wäre wahrscheinlich vorzeitig zu Ende gegangen. Füllt die Krüge mit Wasser, sagt Jesus da im Vers 7. Wisst ihr, manchmal verstehen wir ja einfach nicht, was Jesus sagt, was Gott sagt. Manchmal ist das für uns einfach gespässig. Und ich glaube, das ist ganz normal. Wir sind eben nur Menschen und nicht Gott. Wir begreifen oft nicht, was Jesus vorhat. Wir sehen keinen Sinn in dem, was wir jetzt da machen sollen. In unserer Arbeit, in unserer sonstigen Lebenssituation, in der Familie, in der Gemeinde. All der Einsatz, all die Mühe, all das, was uns so auslaugt. Hast du dich da nicht auch schon gefragt, was soll das bitte? Was bringt es eigentlich? Was soll's? Doch Jesus sagt, füllt Krüge mit Wasser. Das heisst mit anderen Worten, umgelegt auf uns, setzt euch ein. Tut eure Aufgaben mit allem, was ihr an Kräften habt, mit all euren Möglichkeiten. Tut es im Vertrauen auf mein Wort. So sagt Jesus, füllt die Krüge. Sind ganz bei der Sache, mit ganzem Herz, mit eurer ganzen Aufmerksamkeit, mit all euren Gaben, die ihr geschenkt bekommen habt. Füllt die Krüge. Füllt Krüge am Arbeitsplatz, in der Familie, in der Schule, in der Ausbildung. Füllt Krüge in der Gemeinde. Auch in euren Diensten in der Gemeinde. Füllt Krüge. Für mich bedeutet das, Jesus will unseren Beitrag an seinem Werk, den er tut. Er will das Wasser, das wir bringen können und sollen. Er will es haben, es wird zum Ausgangsstoff für sein Wirken. Und es wird zum Ausgangsstoff für die Verwandlung, die die göttliche Vollmacht bringt. Und jetzt sind die Diener fleissig dabei. Sie füllen die Krüge, heisst da randvoll. Es ist ausdrücklich vermerkt, bis oben hin, bis ganz oben. Sie haben also den Auftrag von Jesus voll erfüllt, und zwar ganz buchstäblich, im wahrsten Sinn vom Wort voll erfüllt. Aber ist jetzt denn jemand mehr Wein da gewesen? Mehr Wein als voran? Was meinen oder was haben echt die Diener gedacht? Aber jetzt kommt der Gipfel, der absolute Gipfel. Trotz allen Zweifeln, die sie hatten, haben sie gemacht, was Jesus gesagt hat. Und jetzt der Gipfel, das Verrückteste. Jesus befiehlt diesen Diener, nun schöpft etwas daraus, von dem Wasser, und bringt es dem Küchenchef. Ob da echt einer gedacht hat, der Küchenchef wird sich, Entschuldigung, verarscht fühlen. Der wird mich ohrfeigen. Wir brauchen Wein und ich bringe ihm Wasser. Aber die Diener machen es trotzdem. Und wo der Küchenchef das Wasser gekostet hat, wo jetzt zu Wein geworden ist, das ist ja völlig aus dem Häuschen. Und wir lesen da im Vers 10, jeder bringt, sagt der Bräutigam, er ruft den Bräutigam und sagt dem, jeder bringt doch zunächst den guten Wein auf den Tisch und setzt erst dann den weniger guten vor, wenn die Gäste schon ein bisschen über sind. Aber du hast den guten Wein bis jetzt aufgehoben. Bist du eigentlich verrückt? Was soll das? Der Küchenchef hat nicht gewusst, woher der Wein gekommen ist. Nur die Diener haben das gewusst, die ja das Wasser geschöpft haben. Und so ist klammheimlich das Wunderbare passiert, dass da etwa 600 Liter Spitzenwein entstanden ist. Könnt ihr euch vorstellen, was das für ein Vermögen kostet hat? Ihr lieben Leute, wenn ich so an uns denke, an all unser Tun, an all unseren Einsatz, an alles Planen, an alles Vorbereiten, an alles Reden, auch an alles Predigen und an alles Beten, das ist Wasser. Wir wissen das ja eigentlich, doch wir sollten es uns immer wieder mal bewusst machen, klar machen. Das Entscheidende tun liegt bei Gott. Die Macht, aus Wasser Wein zu machen, die Macht, Menschen zu verändern, die hat nur er, indem er rettet. Die Macht, unsere Ängste und unsere Sorgen in Zuversicht und in Hoffnung zu verwandeln, hat nur er. Aber er will es tun und er wird es tun. Dafür hat er uns sein Ehrenwort gegeben. Sein Wort, wo Neues, wo Göttliches schafft. Und das sollen wir aus dem Bericht mitnehmen. Für uns in unsere Situation, für uns in unsere Gemeinde. Wie und wann und auf welche Art und zu welchem Zeitpunkt Gott das macht, das Wunder macht, das ist nicht unsere Sache. Wir können es nicht machen. Seine Zeit kennen wir nicht. Und doch erleben wir und werden wir erleben, auch wir, immer wieder das Wunder erleben. Wenn er sagt, schöpft, ganz weiter, teilt es aus, dass wir das Wunder erleben. Für mich ist das zu einer grossen Ermutigung geworden. Jesus sucht unser, mein Vertrauen. Und meine Bereitschaft, mich einzusetzen mit dem, was ich zur Verfügung habe, geschenkt bekommen habe. Und zwar mit ganzem Herzen, mit all meinen Gaben, mit allen Kräften. Tutti, quanti. Uns einsetzen, das ist gemeint mit Kriegfühlen. Mehr brauchen wir nicht zu tun. Wir können kein Wunder machen. Wir können nicht die Welt retten. Das ist die Sache von Jesus. Wir können uns aber darauf verlassen, dass nichts, aber rein gar nichts, was wir in Hingabe und in Liebe zu Jesus Christus tun, dass das umsonst wäre. Er verwandelt unser Wasser in Wein. Das ist seine Sache. Entschuldigung, das ist sein Bier. Er verwandelt Wasser in Wein. Das ist Grund zur Freude, Grund zur Hoffnung für uns. Der Bericht von dieser Hochzeit hier in Kana ist im Allertiefsten eigentlich eine Vertrauensgeschichte. Eine Geschichte, die Johannes deutlich macht, wie das Vertrauen auf Jesus Christus zur Lebensfülle und auch zur Lebensfreude führt. Was will Jesus uns klar machen damit? Ich bringe es in vier Punkte, in vier Sachen, versuche ich es auf den Punkt zu bringen. Jesus hilft uns, das ist das Erste. Jesus hilft uns in der Not. Er ist da. Zumindest in unserer Not, in unseren Problemen, ist er bei uns. Er ist mit uns zusammen und er ist für uns. Und wer das erkennt, wer das checkt, der hat schon die erste Verwandlung erlebt. der hat, um es in dem Bild, in der Geschichte eigentlich zu erzählen, der hat sein Wasser sozusagen zum Krug gebracht und hat es im Vertrauen auf das Wort von Jesus eingefüllt. Jesus hilft in unserer Not. Und das Zweite, Jesus hilft uns aus der Not. Er hilft uns aus der Not, aber zur rechten Zeit, zu seiner Zeit. Hätte Jesus das früher gemacht, hätte er ja können. Hätte ein bisschen weniger Stress gegeben. Aber keiner hätte es vielleicht richtig gemerkt und niemand hätte etwas gelernt daraus. Eine interessante Beobachtung, dass Jesus da Wasser zu Wein verwandelt, einem Brutpaar aus ihrer Notlage befreit und dem Fest zum Höhepunkt verhilft, all das wird am Schluss nicht als Wunder bezeichnet, sondern als ein Zeichen beschrieben. So heißt es im Vers 11. Da steht, das ist das erste Zeichen, wo Jesus da hat. Ein Zeichen, wo nicht soll bestaunt werden, sondern wo man im wahrsten Sinn vom Wort soll durchschauen, damit man den Durchblick hat. Das Wunder, von dem da berichtet wird, will vor allem eins sein, nämlich ein Hinweiszeichen auf den, wo das Zeichen wirkt, nämlich Gott Vater durch Jesus Christus. Er ist der Schöpfer und darum ist er der Herr von der Schöpfung. Und darum kann er Sachen völlig jenseits von der Naturgesetz, völlig jenseits von der natürlichen Abläufe kann er machen, eben wie zum Beispiel aus Wasser Wein machen. Ja, sogar Wein, wo gereift ist, vielleicht ist es euch aufgefallen, gereift ist und darum ein super Wein ist. Also ein Wein mit einem Alter, mit einem scheinbaren Alter. Er kann auch Sterne schaffen, denen ihr Licht ein scheinbares Alter haben. Scheinbar schon Tausende und aber Zehntausende von Jahren unterwegs sind, bis wir es endlich heute sehen können. Lichtjahr eben. Als Schöpfer ist er Herr über die Schöpfung. Und auch Herr über die Zeit, über die ganze Zeit, was es überhaupt gibt. Er ist keineswegs an Naturgesetz gebunden oder irgendwie unterworfen, wo er ja geschaffen hat. Vielmehr ist es so, dass die Schöpfung ihm untersteht und auch die Naturgesetze unterstehen ihm. Er kann aus gottfernen Menschen kann er Kind von Gott machen. Er kann aus dem Tod wieder lebendig machen. Er kann den Tod durchbrechen. Jesus Christus ist der Herr über alle Schöpfung. Und er ist auch Herr über die Zeit. Und das ist das Dritte, was man bei dem Zeichen, wo das Zeichen eben zeigt. Dazu sind Zeichen da. Zeichen zeigen etwas. Damit wir den Durchblick haben, damit wir das durchschauen. Und zum Schluss noch eben ein Viertes. Jesus zeigt da seine göttliche Herrlichkeit. In Vers 11 steht da, durch dieses Zeichen offenbarte er seine Herrlichkeit. Herrlichkeit, was ist das eigentlich? Was bedeutet das wirklich? Es ist die Einzigartigkeit von Gott. Die alles übersteigende Einzigartigkeit von Jesus Christus. Nämlich im wahrsten Sinn vom Wort die alles übersteigende Einzigartigkeit. nur er. Der Bericht folgt, vielleicht ist es euch aufgefallen, folgt er unmittelbar auf das, was in Johannes 1 berichtet wird, am Schluss von dem Kapitel. Und dort beruft Jesus seine Jünger, unter anderem auch den Nathanael. Und Jesus hat den Nathanael gesehen, der noch weit weg unter seinem Baum gesessen ist. Und wie der Nathanael zu Jesus kommt, sagt ihm Jesus gerade auf den Kopf zu: Ich habe dich gesehen, wo du noch weit weg bist. Und der Nathanael, boah, der hat es so getroffen. Und er hat plötzlich gemerkt, ich bin einem Größeren begegnet. Und dann sagt Jesus zu ihm, in Johannes 1, Vers 51, du wirst noch viel größere Dinge sehen. Dann fügte Jesus hinzu, ja, ich versichere euch, das seid ihr zu allen, ihr werdet den Himmel offen sehen. Die Engel Gottes werden vom Menschensohn, gemeint ist Jesus, zum Himmel aufsteigen und wieder zu ihm herabkommen. Das sind die Worte von Jesus, gerade unmittelbar vor unserem heutigen Text. Gegenwart von Gott. Zmitzt in unserer Welt, unsichtbar, aber real, da. Das ist die Bedeutung von dem offenen Himmel und von diesen auf- und absteigenden Engeln. Gegenwart von Gott, da, bei Jesus Christus, da wird die Herrlichkeit von Gott sichtbar. Die alles übersteigende Einzigartigkeit von Jesus Christus. Wo eben sozusagen die Engel sozusagen auf und ab und aufsteigen. Alles übersteigende Einzigartigkeit von Jesus Christus. Nochmal die Frage. Was will Jesus Christus uns dadurch klar machen? Ich glaube, Vers 11 bringt es auf den Punkt. Das heisst, damit offenbarte er seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Das heisst, sie haben gelernt, ihm voll zu vertrauen. Sich voll auf ihn zu verlassen, und zwar rückhaltlos. Und wir? Und wir? Ich habe eine Frage zum Schluss. Was sind deine Wasserkrüge, wo du Jesus bringen willst? Jesus ist da. Er ist bei uns. Er ist mit uns. Und er ist für uns. Wenn er redet, Gottes Wort, das macht einen Unterschied. Das macht aus Wasser Wein. Die Frage ist, was sind deine Wasserkrüge, wo du Jesus willst, zur Verfügung stellen? Ein Lehrer nimmt im Religionsunterricht Geschichte von der Hochzeit in Kana durch. Er erzählt den Kindern und erklärt den Kindern, wie man damals Hochsingen gefeiert hat, dass man eben 7 Tage gefeiert hat, eine ganze Woche lang, und dass man viele Leute eingeladen hat. Und dass das manchmal die Familie, sich manchmal die Familie verschuldet hat, sogar der Wege. Aber jeder hat seine ganze Ehre reingesetzt, die Gäste gut und reichlich zu bewirten. Der Lehrer macht deutlich, was für eine Katastrophe das ist, wenn der Wein ausgeht. Und wie erstaunlich das ist, dass Jesus da in dieser Verlegenheit gut 600 Liter Wasser in besten Wein verwandelt. Und um die Kinder ein bisschen rauszulocken, hat er in die Klasse gefragt, und was meint ihr? Was meint ihr, was haben euch die Leute dabei gedacht, wo Jesus aus Wasser so viel Wein gemacht hat? Der Bub streckt auf und sagt, Die Leute haben sicher gedacht, den laden wir auch einmal ein. Ihr lieben Leute, schöner und richtiger kann man den Sinn dieser Geschichte, dieser Hochsieg, nicht zusammenfassen. Man kann es nicht besser auf den Punkt bringen. Es geht darum, Jesus einzuladen. In die Hochzeiten und auch in die Tiefzeiten von unserem Leben. In unser Zuhause, genauso wie auch in deine Arbeit, an deiner Stelle. Aber auch in deine Freizeit. In deine Freude. Und auch dort, wo du dich ohnmächtig fühlst und verzweifelt bist. Denn wo Jesus eingeladen wird, da verwandelt sich etwas. Ja, den laden wir auch mal ein. Du auch? Denk doch noch ein bisschen jetzt in dieser vielleicht stillen Minute noch ein bisschen über diese Frage nach. Was sind deine Wasserkrüge?